Das klingt schon anders. Ja, lass mich doch kurz beginnen. Lieber Herr, wir wollen dir die Preteens anbefehlen, die Kinder, die jetzt oben sind. Ich bitte, dass du bei ihnen gegenwärtig bist, aber auch bei uns jetzt hier. Wenn wir uns noch einmal so auf die Suche machen nach Bausteinen für einen Anfang im Glauben. Amen. Denn da machen wir weiter in unserer Predigtreihe mit dem Titel Anfang. Und in dieser Reihe sammeln wir ja solche Bausteine, die wichtig sind, wenn man einen Anfang oder Neuanfang im Glauben, im christlichen Glauben machen möchte. Und heute wollen wir uns einem Gedanken zuwenden, der für den christlichen Glauben von zentraler Bedeutung ist. Wir haben über diese Thematik im Zuge dieser Reihe schon einmal so am Rande gesprochen. Heute möchte ich dieses Thema ins Zentrum stellen. Es handelt sich um eine der zentralen Lehren des christlichen Glaubens. Eine Lehre, die absolut erstaunlich ist, wenn man mal genau darüber nachdenkt, nahezu unglaublich. Und ich nehme fast an, dass das auch so der Grund ist, warum das immer wieder mal unter die Räder gerät. Selbst Christen tun sich gar nicht so leicht, diese Lehre immer im Gedächtnis zu behalten. Wir fangen mal an mit einem Bild. Habt ihr auch schon mal versucht, mit Gott so etwas wie einen Kuhhandel zu treiben? Also Gott, wenn du das und das tust, dann werde ich das und das tun. Ja? Oder auch in anderer Variante, Gott, wenn du das und das tust für mich, dann werde ich nie wieder das und das tun. Ja, manchmal kann man den Eindruck bekommen, dass wir Menschen so eine gewisse Neigung dazu haben, Dinge mit Gott auf diese Weise auszuhandeln. Das klingt dann eher so, als würden wir mit Gott feilschen. Das ist schon irgendwie eine Art zu beten, irgendwie, aber ja, also Gott, ich habe zwar nicht geübt, aber wenn ich keine 5 kriege, dann bete ich ab morgen jeden Tag. Oder Gott, wenn ich diese fromme Frau abkriege, dann werde ich auch evangelisch. Oder wenn ich den Job kriege, diesen Job, Gott, dann spende ich in Zukunft mehr Geld. Oder der Jugendliche aus christlichem Elternhaus spät nachts auf dem Weg nach Hause. Hallo Gott, ich bin's, Kevin. Weiß nicht, ob du mich noch kennst. Hast ja schon länger nichts mehr von mir gehört. Ich hätte da eine Bitte. Ich bin viel zu spät dran. Ich sollte viel früher nach Hause kommen. Bitte mach, dass meine Eltern schlafen. Dann gehe ich morgen auch mit in den Gottesdienst. Dann trinke ich nie wieder so viel. Oder bitte, bitte, lass sie nicht merken, dass ich jetzt erst heimkomme, sonst kriege ich sowas von Ärger. Kennt ihr solche Gebete? In jeder Religion gibt es das in irgendeiner Weise. Menschen verhandeln mit Gott. Und so verrückt es klingt, manchmal verhandeln sogar Atheisten mit Gott. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir doch. Ich bin am Ende meiner Möglichkeiten. Wenn du dich als real erweist, dann will ich an dich glauben. Und interessanterweise lässt Gott sich oft genug auf solch einen Kuhhandel ein. Er lässt jedenfalls nicht Feuer vom Himmel regnen, wenn wir anfangen, so mit ihm zu reden. Und das wird umso erstaunlicher, wenn wir bedenken, dass die wenigsten, die so beten, ihr Versprechen am Ende auch einhalten. Fast keiner hält seine Seite dieser Abmachung ein, die er da ja so selbst ins Spiel bringt. Wir finden halt dann doch irgendwelche anderen Erklärungen. Ich habe ja schon immer geahnt, dass ich eigentlich ein Genie bin. Ich muss gar nicht lernen und schreibe trotzdem gute Noten. Ich bin halt unwiderstehlich anziehend. Deshalb habe ich diese tolle Frau bekommen. Ich bin einfach zu gut. Die Firma konnte gar nicht anders, als mir diesen Job zu geben. Oder Kevin, stellt euch vor, was für ein Zufall. Meine Eltern waren schon im Bett, haben schon geschlafen. Die haben gar nicht mitbekommen, dass ich nach Hause gekommen bin. Gott musste nichts mehr tun. Und dann trinkt man beim nächsten Mal halt doch wieder und geht halt doch nicht in den Gottesdienst, beschäftigt sich halt nicht mehr so mit Gott, fragt weiterhin nicht nach ihm. Es ist ja alles geregelt. Ging ja noch mal gut. Darüber hinaus gibt es aber noch einen Denkfehler bei solchen Kuhhandelgebeten. Und der fällt uns auf, wenn wir uns mal klar machen, von welchen Voraussetzungen wir bei solchen Gebeten und Überlegungen ausgehen. Also, Annahme Nummer eins, hoppla. Annahme Nummer eins, Gott weiß, dass ich existiere. Also, wenn du jemals in irgendwie so in dieser Art gebetet hast und mit Gott verhandelt hast, dann hast du schon viel mehr Glauben, als du denkst. Das ist schon genug Glauben, damit du eigentlich jede Religion auf dieser Welt annehmen kannst. Jede, die du möchtest. Das bloße Reden mit Gott zeigt, dass du davon ausgehst, dass Gott weiß, dass du existierst und dass er weiß, wie du heißt. Du gehst davon aus, dass Gott deine aktuelle Situation kennt und du gehst davon aus, dass Gott sich in irgendeiner Form dafür interessiert. Das ist eine große Portion Glauben. Wenn du davon ausgehst, dass der Gott des Universums dich hört und dich hören will. Ach so, diese erste Annahme. Und dann kommt noch eine zweite Annahme. Die zweite Annahme ist nämlich die, bei der der Denkfehler liegt. Ich habe etwas, was Gott will. Das ist ja so die übliche Herangehensweise beim Handeln. Du hast etwas, was ich will. Jetzt lass uns mal sehen, ob ich dir auch irgendwas anbieten kann. Wie wär's mit ein bisschen Gehorsam? Ein bisschen mehr Gottesdienstbesuch vielleicht? Oder auch mal so richtig ausdauernd Bibel lesen? Oder Geld? Geld. In der Kirche geht's ja immer irgendwie um Geld. Ich könnte tatsächlich etwas mehr Geld beisteuern. Wäre das ein Deal? Wenn man mit Gott Kuhhandel treibt, dann ist das hier eine Grundannahme. Ich habe tatsächlich etwas, was Gott haben will, was ich ihm anbieten kann. Falsch. Falsch. Das mag für die meisten Religionen vielleicht tatsächlich so gelten. Ich kann Gott etwas geben, was er haben will. Für das Christentum ist diese Annahme grundfalsch. Gott will nichts von uns haben. Deshalb verhandelt er auch nicht mit uns über solche Dinge. Er verhandelt nicht, weil er wirklich nichts von uns haben will. Es ist genau andersrum. Gott will etwas für uns. Es macht überhaupt keinen Sinn, mit Gott verhandeln zu wollen. Denn wir haben nichts, was Gott braucht. Wir haben nichts anzubieten. Und wenn man das Neue Testament anschaut, also diesen Teil der Bibel, der sich um Jesus dreht, dann stellt man fest, dass das alles nicht passiert ist, weil irgendwelche Menschen Gott in irgendeiner Weise irgendetwas Besonderes gegeben haben. Man stellt fest, dass es überhaupt nicht darum geht, dass wir Gott etwas geben. Was sollte ich auch geben? Wenn wir tatsächlich Gottes Geschöpfe sind und er Gott ist, was sollte ich ihm geben? Wie sollten wir irgendetwas haben, was wir ihm geben könnten? Es gibt ein Wortpaar, das mit großer Wahrscheinlichkeit jeder von uns auch schon einmal gehört hat. Es ist ein Gegensatzpaar und es beschreibt genau diese Thematik, mit der wir uns heute beschäftigen. Und diese zwei Wörter heißen Werke und Gnade. Es sind zwei Wörter, die für den christlichen Glauben entscheidend sind. Das ganze Neue Testament, die ganze Lehre über Jesus Christus dreht sich im Grunde um diese beiden Begriffe. Werke oder Gnade. Werke, das ist das, was wir tun, um uns Gottes Liebe und Zuwendung zu verdienen. Gebote halten, etwas opfern, gehorsam sein. Gnade ist das, was Gott gibt, ohne dass wir es verdienen. Gnade ist das Zentrum der christlichen Botschaft. Wenn ich die Gnade Gottes nicht verstanden habe, dann habe ich den christlichen Glauben nicht verstanden. Wenn ich denke, ich könnte bei irgendetwas mit meinem eigenen, wenn ich denke, ich könnte mit irgendetwas mit meinem eigenen Tun bewirken, dann habe ich den christlichen Glauben nicht verstanden. Also streichen wir die Werke weg und beschäftigen uns mit der Gnade. Wenn man nach einer Definition für Gnade fragt, dann findet man, Gnade ist unverdiente Gunst, eine Wohltat, ohne dass eine Gegenleistung erwartet wird. Das, was ich da bekomme, ist vollkommen außerhalb meiner Reichweite. Ich kann nichts dafür tun und ich habe es mir nicht verdient. Aber ich brauche es ganz dringend. Das, was ich bekomme, bekomme ich vollkommen umsonst. Alle Kosten werden von dem getragen, der die Gnade gewährt. Gnade kommt ohne Bedingungen. Die Gnade ist das, was das Christentum ausmacht. Gott ist ein gnädiger Gott. Das unterscheidet ihn von allen Göttern, die in anderen Religionen verehrt werden. Gott sucht nicht bei den Menschen, die ihn verehren, nach etwas, was er belohnen kann. Nein, Gott sucht quasi in sich selbst. Seine Gnade kommt aus ihm heraus. Er gibt aus freien Stücken. Einfach so, ohne Vorbedingung. Ich möchte das anhand eines Bibelabschnitts deutlich machen. Der Text ist ein bisschen komplexer, nicht so ganz einfach formuliert, aber er sagt genau das, was ich jetzt versucht habe, schon mal vorab zu erläutern. Der Text ist ein Abschnitt aus einem Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat. Paulus ist uns in dieser Gottesdienstreihe schon begegnet. Er ist der Missionar, mit dem wir eingestiegen sind. Wer da war, dieser Mann, der den Griechen erklärt hat, wer Jesus ist, also den Menschen, die bis dahin überhaupt nichts von dem jüdischen Gott wussten. Paulus ist also ein Mann, der weiß, was wichtig ist, wenn man einen Anfang im christlichen Glauben machen möchte. Das Zweite, was man über Paulus wissen muss, ist, dass er anfangs ein extremer Gegner der christlichen Botschaft war. Er hat die Menschen verfolgt, die an Jesus glaubten. Er wollte ihren Glauben auslöschen und dafür sorgen, dass ihre Botschaft nicht weiter erzählt wird. Warum war er so radikal? Nun, er hielt Jesus wohl anfangs für einen Scharlatan. Er konnte sich nicht vorstellen, dass die uralte Erwartung eines Retters sich tatsächlich in diesem Menschen erfüllt hat. Es braucht ein kleines Wunder, dass aus diesem Christenhasser der begnadete Christusverkündiger wurde. Vor diesem Neuanfang in seinem Leben war Paulus ein sehr gewissenhafter Jude. Er stand fest in der jahrhundertealten jüdischen Tradition. Er kannte die Gesetze Gottes. Er meinte zu wissen, was fromme Menschen zu tun hatten. Und als er dann später von Jesus predigte, da verkündete er eine völlig andere Botschaft. Er machte deutlich, dass das Einhalten von Gesetzen keinen Menschen retten kann. Kein Mensch kann sich das Wohlwollen Gottes verdienen. Eigene Werke führen nicht zum Ziel. Paulus hat deutlich gemacht, wir brauchen Gottes Gnade wie sonst nichts auf dieser Welt. Das war seine Botschaft. Und dieses zentrale Thema ist auch Inhalt der folgenden Verse aus dem Epheserbrief. Paulus hat diesen Brief ursprünglich an Christen in der griechischen Hafenstadt Ephesus geschrieben, damals Hafen, heute nicht mehr. Aber wie es damals üblich war, wurde der Brief bald überall verbreitet. Die Christen haben sich so davon erzählt, ne, Paulus hat uns geschrieben, hier können wir nochmal seine Lehre nachlesen. Das war etwa 65 nach Christus, Paulus war da in Gefangenschaft in Rom, schrieb also etwa 30 Jahre nach diesen Ereignissen von Jesus. Der ist ganz nah dran, da ist alles noch ganz frisch, es gab noch viele Augenzeugen, mit denen man sich unterhalten konnte. Und als Paulus diesen Brief schrieb an diese wichtige Gemeinde dort in Ephesus, da kannte er wohl die wenigsten von denen, die dort als Christen unterwegs waren, die wenigsten, die seinen Brief lesen und hören würden. Er hat nicht einzelnen Menschen geschrieben, sondern irgendwie alle Christen im Blick gehabt. Und deshalb können wir diese Worte durchaus auch auf uns beziehen, wenn wir das jetzt heute hören. Es war nicht nur für die damals gemeint. Und dann schreibt Paulus im Epheserbrief Kapitel 2, Vers 1. Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Verfehlungen und Sünden. Er beginnt diesen Abschnitt zugegebenermaßen ziemlich negativ. Ihr wart früher tot. Mit tot meint er, ihr wart von Gott getrennt. Wer tot ist, der ist vom Leben getrennt. Und Paulus benutzt dieses für jeden verständliche Bild vom Tod, um zu erklären, wie üblicherweise die Beziehung von uns Menschen und Gott aussieht. Tot. Wir sind getrennt von Gott, wir haben keine Beziehung zu Gott. Für Gott sind wir tot und Gott ist für uns tot. Das ist der Normalfall. Und dann beschreibt Paulus in den nächsten Versen, was es bedeutet, fern von Gott zu sein. Wie wir Dinge tun, die wir nicht tun sollten. Wie wir gegen unsere eigenen Überzeugungen handeln. Wie wir unser eigenes Gewissen misshandeln. Er führt aus, was es heißt, Verfehlungen und Sünden in seinem Leben zu haben. Das haben wir uns in den vergangenen Gottesdiensten auch schon angeschaut. Und er sagt, dass das alles leider der Normalfall ist bei uns Menschen. Alles ziemlich negativ. Aber dann kommt Paulus zu Vers 4 und plötzlich wird es alles ganz hell und positiv. Ich habe jetzt einmal für Vers 4 eine Übersetzung der Schlachterbibel genommen. Die gibt nämlich das Griechische ganz gut wieder. Und das hilft uns hier, weil die griechische Grammatik ein bisschen anders funktioniert als die deutsche. Im Deutschen würden wir die Betonung eines Punktes einfach mit der Stimme machen. Das merkt man, dass das wichtig ist. Oder in einem gedruckten Text würden wir das, was uns wichtig ist, unterstreichen oder fettdrucken. Im Griechischen hat man das anders gelöst. Da hat man das, was man betonen will, ganz an den Anfang des Satzes geschoben. Und das klingt bei Paulus dann so. Ihr wart früher tot aufgrund eurer Verfehlungen und Sünden. Gott aber. Gott aber. Also, Paulus sagt, ihr hattet ein Problem, Gott aber, und das ist erstaunlich. Denn normalerweise läuft es doch eigentlich so ein bisschen anders. Normalerweise würde ein Mensch beten, Gott, ich habe ein Problem, aber ich werde mich bessern. Gott, ich habe jetzt länger nicht mehr mit dir gesprochen, aber ich will in Zukunft mehr beten. Gott, ich habe wirklich Mist gebaut, aber ich. Und der Apostel Paulus sagt, Schluss damit, jetzt geht das anders. Gott hatte eine andere Idee. Er macht das völlig anders. Schluss mit diesem aber ich. Wenn dir klar wird, dass du falsch gehandelt hast, dass du Verfehlungen in deinem Leben zugelassen hast, dass du ein Sünder bist, dass deine Beziehung mit Gott kaputt ist und dass du einen Neuanfang mit Gott brauchst, dann beginnt das nicht mit aber ich. Es beginnt mit Gott aber. Gott aber. Das betont Paulus. Gott aber. Gott aber, der reich ist an Erbarmen. Gott hat so viel Erbarmen, dass er darin regelrecht reich ist. Er hat extra viel Erbarmen. Und Paulus wusste, wovon er spricht. Er hat die Kirche verfolgt, die Christen. Er hat die Kirche von Jesus Christus zerstören wollen. Und dann ist er eines Tages dem auferstandenen Jesus selbst begegnet. Und das war für ihn total niederschmetternd. Und in dem Moment wusste er, Jesus hat die Macht, mich wie eine Fliege zu zerdrücken. Und es wäre vollkommen gerecht gewesen, wenn er es getan hätte. Gott hatte allen Grund, Paulus zu zerstören, aber er hat es nicht getan. Gott hat anders gehandelt. So, Paulus, du willst also meine Kirche zerstören. Ich werde dir zeigen, wie reich an Erbarmen ich bin. Ich werde der ganzen Welt zeigen, wie reich an Erbarmen ich bin. Ich werde Paulus, den Christenverfolger, den Christenmörder, den Gemeindezerstörer erwählen. Ich werde ihn zu meinem Werkzeug machen und durch ihn so viele christliche Gemeinden gründen wie durch niemanden sonst. So werde ich mein Erbarmen und meine Gnade zeigen, Paulus. Und das ist die Grundlage, auf der Paulus schreibt. Und dann kommen Worte, die wir alle einsaugen sollten. Jeder Mensch, der einen Anfang im christlichen Glauben machen will, sollte sich diese Worte irgendwo hinschreiben. Und jeder Christ sollte diese Worte in sein Herz eingraviert haben. Vers 4 geht weiter. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat. Und ich weiß, das klingt jetzt nicht sonderlich elegant, ne, also in dieser Übersetzung, aber es ist so wichtig. Dieser kurze Satz beantwortet ganz viele Fragen. Gott, warum kümmerst du dich um mich? Gott, warum hörst du dir überhaupt meine Gebete an? Gott, wie kommt es, dass du mir eine zweite Chance gibst? Gott, warum achtest du überhaupt auf mich? Warum bin ich dir nicht egal? Womit habe ich das verdient? Und Gott antwortet, das hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Du hast es dir nicht verdient. Der Grund ist einzig und allein meine große Liebe, mit der ich dich geliebt habe. Gottes Liebe kommt dahin, wo du bist. Sie kommt bis in deine Verfehlungen und in deine Sünden. Gottes Liebe gilt, auch wenn du dich überhaupt nicht würdig fühlst. Gottes Liebe gilt, wenn du denkst, dass du das doch gar nicht verdient hast. Es stimmt, du hast es nicht verdient. Es ist Liebe, reine Gnade. Du darfst dir das ruhig ganz persönlich irgendwo hinschreiben, diesen Satz. Mit seiner großen Liebe, mit der er mich geliebt hat. Das ist der Grund, weshalb du mit Gott nicht verhandeln musst. Du brauchst keinen Deal mit Gott abzuschließen. Kein Kuhhandel ist nötig, denn Gott möchte gar nichts von dir. Er möchte etwas für dich. Paulus schreibt dann weiter. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Und das war jetzt schon ein ziemlich langer Satz, ne? Man kriegt den gar nicht mehr so richtig aufgedröselt, und das scheint Paulus dann auch gemerkt zu haben. Und er fasst das alles nochmal in ein paar wenigen Worten zusammen. Aus Gnade seid ihr errettet. Als ihr von Gott getrennt wart, da hat Gott, denkt dran, Gott aber, nicht aber ich, Gott aber, da hat Gott, der reich ist an Erbarmen, um seiner großen Liebe willen, mit der er euch geliebt hat, euch lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Mit anderen Worten, Gott selbst hat die Trennung zwischen ihm und euch aufgehoben. Aus eigenem Entschluss, weil er es so wollte. Paulus schreibt weiter, und sein Schreibstil bleibt weiterhin ziemlich komplex in den nächsten Versen. Er schreibt und schreibt, und wahrscheinlich hat er das irgendwie auch diktiert. Und plötzlich, jedenfalls habe ich so das Gefühl, da bemerkt er, ich glaube, jetzt war ich zu schnell. Jetzt habe ich sie alle irgendwie abgehängt. Und deshalb kommt er nochmal auf diesen Kerngedanken zurück, Vers 8. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden. Durch die Gnade seid ihr gerettet worden. Und dann fügt er etwas hinzu, was er vorher ausgelassen hat, aufgrund des Glaubens. Hoppla, jetzt mal zu schnell. So. Da sind wir wieder bei dem, was wir bei Abraham entdeckt hatten, in anderen Gottesdiensten. Und später noch einmal, als das Volk Israel aus Ägypten befreit wurde. Gottes Gnade wird zu einem Teil unseres Lebens, wodurch? Durch Glauben. Durch einen einfachen Glaubensschritt wird Gottes Gnade für uns Realität. Es braucht nur diesen Schritt, dass ich anerkenne, dass Jesus tatsächlich von Gott in diese Welt gesandt wurde, dass er am Kreuz ein Opfer geworden ist für meine Sünden. Das muss ich glauben, anerkennen. Das ist alles. Wenn ich das anerkenne, dann wird diese ganze Sache mit der Gnade Gottes eine Realität in meinem Leben. Eine Realität, die mich rettet und in ein neues Leben führt. Ein Glaubensschritt, das ist alles, was nötig ist. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden aufgrund des Glaubens. Und dann sagt Paulus weiter. Dann sagt Paulus weiter, dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk. Gottes Geschenk. Keine Verhandlung, kein Kuhhandel, kein Deal. Es ist ein Geschenk Gottes. Irgendwelches, wenn du das und das tust, dann werde ich das und das tun, kommt da gar nicht zum Zuge. Denn hier handelt einzig und allein Gott. Und nur für den Fall, dass wir es immer noch nicht verstanden haben, schreibt Paulus weiter. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich etwas auf seine guten Taten einbilden können. Es geht um ein Geschenk Gottes, ein Geschenk der Gnade, das wir nicht verdient haben und auch nicht verdienen können. Ein Geschenk, das niemand erwartet hat, weil Gott so reich an Erbarmen und Liebe ist. Darum hat er selbst gehandelt. Und so handelt er immer noch. Du brauchst nicht zu verhandeln. Bei Gott darfst du einfach fragen, bitten. Frag einfach. Bitte einfach, denn Gott liebt dich. Also, lieber Anfänger im Glauben, frag dich einmal, welchen Maßstab willst du verwenden, um zu entscheiden, wie du bei Gott dastehst? Jeder Christ kann sich diese Frage auch stellen. Welchen Maßstab willst du verwenden, um zu entscheiden, wie du bei Gott dastehst? Soll es dein Tun sein, deine Werke, dein Verhalten, was entscheidend ist, oder Gottes Gnade? Die meisten von uns werden in irgendeiner Form gelernt haben, dass unser Verhalten, unser Tun mit darüber entscheidet, wie wir vor Gott dastehen. Die meisten von uns haben genügend Hinweise aufgenommen, dass wir meinen, wir wüssten, was Gott gefällt und was ihm nicht gefällt. Wir denken, wir wüssten, welches Verhalten Gott mag und welches nicht. Die meisten würden wahrscheinlich sagen, dass wir von der Bibel her wissen können, welches Verhalten uns bei Gott tatsächlich gut dastehen lässt. Die 10 Gebote fallen da ein. Oder die Bergpredigt oder das Doppelgebot der Liebe. Liebt Gott und eure Mitmenschen. Und dann gibt es noch so ein paar christliche Traditionen, die auch recht wichtig sind. Ne? Stille Zeit zum Beispiel, Bibel lesen, beten, Barmherzigkeit. Machen wir keinen Fehler. Nichts davon lässt uns vor Gott gut dastehen. So wie es gebraucht wird vor Gott. Die 10 Gebote, wir haben es gesehen, die waren für ein Volk gegeben, das schon in einer Beziehung mit Gott stand. Die 10 Gebote waren also nie dazu gedacht, uns Punkte bei Gott einzubringen, sodass er uns akzeptieren und lieben kann, sondern die Beziehung entsteht vorher. Oder die Bergpredigt, auch das hatten wir gesehen. Die Lehren von Jesus, die haben die Latte so hoch gelegt, dass wir gar nicht anders können, als daran zu scheitern. Und dadurch sollte uns klar werden, dass wir ihn brauchen, damit er uns rettet. Erst die Bergpredigt einhalten, damit Gott sich für mich interessiert und lieben kann, na dann viel Spaß. Da wird dann nichts draus. Tut mir leid. Das Gemeine an dem Maßstab eigene Werke, das Gemeine daran ist, dass wir nie sicher sein können, ob es reicht. Habe ich schon genug getan? Habe ich mich genug angestrengt? Bin ich jetzt in Ordnung bei Gott? Es gibt auf dieser Welt keine Liste, die von Gott kommt und festlegt, wenn du dies und das alles getan hast, dann kannst du sicher sein, dass du gerecht gesprochen vor mir dastehst. Dann ist alles zwischen uns in Ordnung. Gott hat keine solche Liste gegeben. Gott hat einen anderen Weg gewählt. Ich weiß nicht, irritiert euch das, wenn ich das so sage? Aber fragt euch mal, wenn Gott ein liebender Gott ist, würde er dann sowas sagen wie, es gibt ein paar Verhaltensregeln, die du unbedingt einhalten musst, damit wir zwei eine gute Beziehung haben. Und ich tue die irgendwie in mein Buch. Jetzt fang an zu forschen, aber ich werde dir nicht sagen, welche Regeln ich für unabdingbar halte und welche nicht ganz so wichtig sind. Und ich werde dir auch nicht sagen, wie oft du Fehler machen darfst, bevor es zu spät ist. Ab wann, welcher Fehler der eine Fehler war, der zu viel war, das werde ich dir alles nicht sagen. Und jetzt viel Erfolg. Was wäre das für ein Gott, der so mit uns umgehen würde? Das ganze Neue Testament macht klar, nur Gnade hilft uns, nicht eigene Werke. Wir sollten nicht frömmer sein wollen, als die Bibel es uns vorgibt. Seht ihr, jede Religion basiert auf zwei Buchstaben. T-U. Tu. Tu etwas für Gott. Tu etwas für deine Rettung. Der christliche Glaube, richtig verstanden, basiert auf 5 Buchstaben. Getan. Getan. Gott hat alles für uns getan. Wir brauchen nichts mehr selber tun. Religion fragt, was muss ich tun? Wie viele Lämmer muss ich schlachten, um meine Sünden loszuwerden? Wie viele Opfer sind nötig, um den Krieg zu gewinnen? Was muss ich tun, damit Regen auf meine Ernte fällt? Was muss ich tun, um gesund zu werden? Was muss ich tun, damit du dich für mich interessierst, Gott? Das sind religiöse Fragen. Und so sehr du dich auch anstrengst, du wirst es niemals sicher wissen. Verlass dich einfach auf das, was Gott getan hat. Dann weißt du, Um seiner großen Liebe willen, mit der er mich geliebt hat, ist es längst alles geschehen. Alles geregelt. Und alles, was ich jetzt zu tun habe, ist eine Antwort auf das, was Gott vorher getan hat. Warum vergeben Christen? Weil Gott ihnen vergeben hat. Warum dienen Christen? Weil Jesus ihnen gedient hat. Warum sind Christen freundlich? Möglichst, weil Gott freundlich mit ihnen umgegangen ist. Warum geben Christen gerne ihr Geld für irgendwelchen guten Zweck? Weil Gott sie beschenkt hat. Warum stellen Christen die Interessen von anderen Menschen vor ihre eigenen Interessen? Weil Gott uns am Kreuz genauso behandelt hat. Da ging es nicht um seine Interessen, da ging es um unser Interesse. Gott hat aus Liebe bereits so viel für mich getan, dass ich jetzt nichts mehr für ihn tun kann, um seine Liebe zu verdienen. Wenn du einen Anfang im Glauben machen möchtest, dann musst du eine Entscheidung treffen. Wenn du abends im Bett liegst und den Tag und dein Leben Revue passieren lässt, auf welcher Basis willst du es da wagen, mit Gott zu reden? Willst du dich auf das verlassen, was du für ihn tust? Oder willst du dich auf das stützen, was er bereits für dich getan hat? Wenn du die Gnade Gottes annimmst, dann wirst du Frieden finden. Wenn du die Gnade Gottes annimmst, dann musst du nicht mehr unsicher sein, wie du vor Gott dastehst. Aber solange du die Gnade Gottes nicht angenommen hast, wirst du nie Frieden finden und du wirst immer unsicher sein. Die Gnade Gottes anzunehmen ist nicht schwer. Sag einfach ein kurzes Gebet. Gott, ich höre jetzt auf, mit dir Kuhhandel zu treiben. Ich höre auf, mir deine Zuwendung zu verdienen. Ich weiß, dass du mich mit großer Liebe geliebt hast. Ich weiß, dass ich durch deine Gnade gerettet bin, aufgrund des Glaubens an Jesus. Ich weiß, dass das dein Geschenk ist, Gott. Ich muss es mir nicht verdienen. Und dafür danke ich dir. Amen.